Willkommen bei den einzigen Game Awards, die nicht gekauft sind.
Noch nicht.
Herzlich willkommen zu den Fearless Game Awards 2025. Jungs, es ist soweit, das Jahr neigt sich dem Ende und jeder weiß, dass immer zum Ende des Jahres kommt.
Woo, Fearless Game Awards!
Genau. Cozy Games zocken und Weihnachten.
Das folgt nach den Fearless Game Awards.
Richtig.
Jungs, wir hatten mal wieder ein krasses Jahr mit krassen Games. Sehr viele krasse Games. Was sagt ihr? Wie fandet ihr das Jahr insgesamt von spieletechnisch, gametechnisch?
Ich fand das Spielejahr 2025 sehr clear obscurig. Daumen nach oben. Nee, Spaß beiseite. War ein interessantes Jahr. Ein paar Banger-Titel, die mich aus den Socken gerissen haben. Mit Clair Obscur habe ich ja nicht gerechnet, so wie es passiert ist. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch einen Titel gespielt, der mich aus den Socken gehauen hat. Dispatch, werde ich heute auch kurz darüber sprechen. Das Jahr hat voller Überraschung gesteckt. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür.
Ja, absolut stimme ich dir zu. Genau das. Mit Clair Obscur hat kaum einer wirklich gerechnet. Zumindest nicht mit dem Sturm, den es dann ausgelöst hat. Und das sind schon, doch, das war ein sehr, sehr geiles Jahr. Ich habe in diesem Jahr auch viel mehr irgendwie gezockt als die Jahre davor, weil wirklich gute Bänge am Start waren. Und ich mag sowieso am Ende des Jahres immer so ein bisschen Revue passieren lassen. Was für Games hatten wir? Man guckt natürlich die ganzen anderen Award-Shows. Und da wir einen Podcast haben, haben wir auch einen eigenen Award. Und das ist eben das Geile.
Der bessere Award.
Der beste. Der bessere.
Ich würde sagen, lass uns gleich mal durch die Kategorien gehen, weil das mehr oder weniger selbsterklärend ist. Wir haben ein paar feste Kategorien, ähnlich wie letztes Jahr, uns vorbereitet mit Spielen, jeweils 6 Stück an der Zahl. Wir gehen je nach Kategorie grob drüber, sagen, warum steht dieses Spiel in dieser Kategorie, um euch so ein bisschen ja, die Erklärung zu bieten, was wir uns dahinter gedacht haben, warum diese Spiele da stehen, wo sie stehen.
Genau, und vielleicht ganz wichtig nebenbei zu erwähnen, ihr könnt abstimmen. Falls das irgendwie noch nicht ganz klar war. Ihr könnt abstimmen. Wir haben die Vornominierung einmal getätigt und werden das gleich besprechen. Und ihr werdet, unsere Community wird abstimmen auf unserem Discord-Server. Dazu dann später nochmal genau mehr. Und es wird auch auf Social Media gepostet, wo, wie, was. Nur, dass ihr schon mal wisst, ihr könnt teilnehmen und es wird geil.
Ja, genau. Die Nominierung beginnen mit Start dieser Podcast-Folge, wenn sie rauskommt, am 3.12. und gehen bis zum 17.12., also genau 2 Wochen. Und dann zu Weihnachten, ich meine, es müsste sogar der 24. sein, kommt dann unsere Awardshow raus. Jupp, es ist der 24. Und ihr könnt euch dann zu Weihnachten drauf freuen, die Ergebnisse zu sehen. Ich freue mich auch schon jetzt drauf, weil auch wir nicht wissen, was dabei rumkommt. Wir sind noch nicht gekauft.
Voll. Ich finde geil, Truthahn fressen und vieles Awards hören. Ist das nicht Beste?
Ja, Mann.
Also, was kann es Besseres geben als ein Geschenk, das man nicht mal mehr auspacken muss? Und wie ist Truthahn? Sowas darf man in Deutschland? Das ist so ein American-Ding.
Oh, Mann. Gut, es wird, glaube ich, nicht besser in der Einleitung. Lass uns einfach starten.
Genau. Wurde es jemals besser?
Nein. Deswegen, fertig mit der Einleitung, ab zur Zweileitung. Und würden wir gleich mal anfangen mit der ersten Kategorie. Denn in der ersten Kategorie, Best Story, haben wir folgende Games. Clair Obscur Expedition 33 oder 33 oder wie auch immer, mit welcher Sprache man das aussprechen will. Eigentlich Französisch. Ich kann kein Französisch.
Expedition. Das ist Spanisch.
Das zweite Game, Dispatch. Silent Hill F. Death Stranding 2, On the Beach. Digimon Story, Time Strangers. Und Ghost of Yotei.
Eine sehr interessante Kategorie. Ich glaube, mit die Kategorie, die uns nicht ganz am meisten interessiert, aber doch schon sehr weit oben steht. Story in einem Spiel ist wichtig.
Gerade heutzutage finde ich, AAA-Titel, die können qualitativ gar nicht mehr so viel machen. Also von der Grafik her. Ne? Also wir haben jetzt schon so ein Grafiklevel erreicht. Wir haben ein Physics-Level erreicht. Da ist die Story immer wichtiger. Es muss dich catchen. Und das finde ich gerade bei Games heutzutage, so eine richtig geile Story, einfach unglaublich wichtig.
Voll, das ist so relevant. Und man möchte ja auch von einer guten Geschichte abgeholt werden. Man möchte gefesselt sein. Man möchte Bock haben, dieses Game weiterzuzocken, geführt zu werden durch eine neue Welt. Und das wird immer wichtiger, so wie du sagst, Hase. Ne? Man kann nicht mehr so viele Sprünge machen, was grafisch angeht oder so. Man kann noch natürlich viel am Gameplay machen. Das ändert noch einiges am Spiel. Aber die Story ist bis jetzt auch immer einer der wichtigsten Punkte gewesen, weil ohne eine gute Story ist ein Spiel auch schwierig, gut zu machen. So, da muss wirklich die Mechanics überzeugen, ne? Und ja, ich finde, in diesem Jahr gab es doch wirklich einige geile Sachen, ne? Wie gesagt, wir haben es vorhin schon angekündigt, wir haben es im Grunde genommen seit ungefähr 20 Folgen angekündigt oder gesagt, Clair Obscur Expedition 33 ist ein Banger, was die Story angeht. Das Ding ist so unfassbar gut. Natürlich wollen wir nicht spoilern. Das heißt, im Grunde genommen spielt es einfach. Ihr könnt eigentlich jede Nominierung, die wir heute besprechen, einfach mal reinschmeißen und zocken, falls ihr es noch nicht kennt. Und es hat einen so weggetackelt. So, das ist für mich, glaube ich, das perfekteste Wort. Ich habe nicht damit gerechnet, was dieses Spiel macht. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, man weiß, wo es hingeht. Aber immer wieder kommt so ein Curveball, wo man denkt, wow, okay, alles klar.
Genau dasselbe würde ich auch sagen. Ich würde sogar noch sagen, du weißt ungefähr, wohin es geht. Nicht an jedem Plot, aber ungefähr. Du weißt nur nicht, wie die da langkommen. Also du kennst das Ergebnis, aber den Weg nicht. Und das hat dieses Spiel so gut gemacht. Und ich fand auch, den Effekt habe ich einmal erzählt in einer Folge. Ich dachte nach dem ersten Durchspielen, okay, jetzt hast du alles gesehen. Jetzt kann dich nichts mehr schocken oder sonstiges. Und dann saß ich bei Hase, da war auch André, der das Spiel das erste Mal gezockt hat. Und du hast in diesem Spiel ständig solche Informationsschnipsel mit diesen, ja, ich würde mal Fata Morgana sagen oder sowas, so diese Schemen, die du siehst, die miteinander reden, dieser Junge oder die Frau und der Mann und so weiter. Und du weißt gar nicht, was die da so erzählen. Wenn du aber das Ende kennst und wohin die Reise geht, erklärt dir das den Background noch mehr und mehr. Und das war so ein geiler Effekt, wie das Spiel das gemacht hat. Unabhängig von den ganzen Plots, die drin waren. Unabhängig des großen Plots nach Akt 2, wo es in Akt 3 reingeht. Ich versuche jetzt explizit nichts zu spoilern. Wo es mich einfach ständig mitgerissen hat. Und die die Dialoge, wie die geschnitten sind, war so genial. Ich habe ja gesagt, das ist wie zwei Freunde, die sich unterhalten und nicht wie ein Videospielcharakter, der sich mit einem anderen unterhält. Und das hat das Ganze so heftig unterstrichen, was einfach nur super war. Und deswegen steht das Spiel da.
Es war richtig realistisch, ne? Die ganzen Cutscenes, wie sie miteinander interagiert haben. Und es ist ja auch ganz relevant für eine gute Geschichte, müssen die Charaktere gut geschrieben und nachvollziehbar sein. Und ich finde, gerade in diesem Spiel, sobald du so das Ende erreichst oder vielleicht durchgespielt hast und drüber nachdenkst, wer, warum, welche Motivation hatte, dies und jenes zu tun, dann erreicht das immer wieder so einen Punkt, wo ich mir denke, oha, krass, das bedeutet aber, dass das und das, der muss das und jenes gedacht haben und deswegen hat er das und jenes gemacht. Aber es wird hier im Spiel gar nicht gezeigt oder großartig darüber gesprochen, sondern es schwingt im Hintergrund so mit, beziehungsweise erklärt sich im Hintergrund von alleine, weil alles so gut geschrieben ist. Das war wirklich stark. Ich habe teilweise Stunden damit verbracht, über diese Story zu reden. Sowohl mit meiner Freundin als auch mit Arthur zum Beispiel sehr, sehr viel. Wir untereinander, Jungs. Das Ding war krass, wirklich einfach krass.
Ein Spiel, das ähnlich gemacht hat, also mit diesem unterschwelligen Erzählen, mit diesen zweideutigen Geschichten, hat auch Silent Hill F gemacht. Weil du ja beim ersten Durchspielen auch nicht richtig wusstest, in welche Richtung geht es. Aber dann im zweiten Durchspielen mit den ganzen Endings, die es ja dazu gibt, immer und immer mehr Informationen bekommen hat. Was auch dieses Spiel im Aspekt Horror sehr, sehr gut gemacht hat dieses Jahr. Nicht umsonst ist es so gut angekommen, wie es angekommen ist. Und wir haben es ja zusammen im Stream gezockt und du dann auch noch durch, Johnny.
Gerade bei Horror-Games haben wir es ja ganz oft, dass die Story irgendwie sehr eintönig ist. Oder also man hat dann irgendwie immer diesen Horror-Aspekt und versucht irgendwie durch Scare-Jumps, wollte ich gerade sagen, andersrum, Jumpscares, irgendwie einfach die Leute zu erschrecken und hat gar nicht mehr so viel Story hinter, irgendwie so eine Kerngeschichte, aber das war's dann auch. Und deswegen finde ich sowas halt auch extrem interessant, wenn du ein Horror-Game hast, wo du auch eine richtig gute Geschichte. Wenn du ein Horror-Game hast, wo auch eine richtig gute Geschichte hintersteckt. Und das haben wir mit Silent Hill auf jeden Fall.
Ich finde übrigens Scare-Jumps auch sehr, sehr gut, weil im Grunde genommen ist es dieser Sprung, den du machst, wenn du dich erschreckst und schreist.
Also die Katze mit so eine Gurke, neben die gelegt hast, das ist Scare-Jumps. Ja, genau.
Absolut. Nee, Silent Hill ist, also ich finde den Ansatz, die Story hinter mehreren Durchgängen zu verstecken, finde ich erstmal mutig, weil es erfordert natürlich, dass du das Spiel mehrfach durchspielst und die meisten Player machen das, glaube ich, nicht.
Ich kann das auch nicht. Ich bin kein, ich spiele das Spiel zweimal durchspieler.
Genau. Aber gleichzeitig verstärkt das den Effekt, wenn du es dann machst. Weil es wird dir zwar gesagt, was du tun musst, um quasi das nächstbessere Ending zu erreichen, ganz am Ende, das wird schon ganz klar kommuniziert. Aber sobald du das dann mal wirklich dann selber spielst, merkst du, oh, okay, es ändert sich wirklich einiges. Gleich von Anfang an sind neue Cutscenes da, gleich neue Gebiete, die du erreichen kannst, neue Erzählungen, neue Gegner und, ne? Und das hat es schon sehr, sehr geil gemacht. Also wer Bock drauf hat, ich glaube, der wird richtig gut belohnt. Und dann gerade eben mit Auflösung der Story, die immer tiefer geht mit, ich glaube, insgesamt brauchst du 4 oder 5 Durchgänge, um alles zu sehen. Das ist schon sehr, sehr gut. Also ich würde mal sagen, storytechnisch jetzt nichts super krass Gravierendes, also nichts Innovatives, aber die Art und Weise, wie es verpackt wurde und wie es aufgedeckt wird, dann in einem Horror-Genre, hat schon sehr gut funktioniert.
Ein Spiel, das komplett weggegangen ist von diesem Modernen, was wir aktuell haben, und eher was Älteres gemacht hat, ist das Spiel Dispatch. Und das ist von dem Studio Ad Hoc, was früher, das sind Ex-Mitarbeiter von Telltale. Und ich bin so spontan drauf gestoßen, zum einen durch Twitch und dann durch ein paar YouTuber, die ich verfolgt habe. Und es ist eine Superhelden-Story. Also es geht darum, dass du ein Normalo bist. Ihr kennt ja vielleicht den Anime My Hero Academia, wo es die Superhelden gibt, die mit Fähigkeiten. Mhm. Und da gibt es ein paar Menschen, die haben gar nichts. Du bist aber ein Charakter, Mechaman heißt der, der keine Kräfte hat, aber so einen Anzug. Und der geht irgendwann kaputt, aus diversen Gründen, und du musst einen normalen Job annehmen. Und du gehst in ein Büro, die Superhelden vermitteln an irgendwelche Jobs. Hol die Katze vom Baum, rette diese Leute, beschütze den Hafen und so weiter. Und die Leute, die dort arbeiten in diesem Büro, diese Helden, sind ehemalige Superschurken, die eingebürgert werden sollen. Und das ist so eine witzige Story. Du hast die Möglichkeit, Quicktime-Events abzuwählen. Ich habe es sofort gemacht, ich bin dann kein Freund von. Und kannst dann halt anhand von 2 bis 3, vielleicht sogar 4 Möglichkeiten die Texte auswählen, die der Charakter sagt, wie bei Telltale. Und die Geschichte läuft dann weiter. Es kamen 8 Episoden raus. Das Spiel ist ungefähr 10 Stunden lang, jetzt nicht das längste. Aber die Story ist so genial. Es sollte mal eine Serie werden, ich meine auf Amazon. Und das kam nachher so gut an, dass sie sich gesagt haben, hey, wir machen wieder ein Telltale-Spiel raus. Dann haben die ehemaligen Synchronsprecher oder die aktuellen Synchronsprecher von Critical Role, das sind ja ganz berühmte amerikanische Synchronsprecher für Film, für Videospiele und auch für Animes, dazugeholt, eine Kooperation rausgemacht. Und es ist so ein gutes Spiel draus geworden. Die Story ist eher wie ein Film, eher wie eine Serie, à la The Boys oder sowas. Aber einfach genial. Ich habe mich bepisst vor Lachen, wie die sich die ganze Zeit am Dissen sind und wie die Geschichte dann weiterläuft. Du hast 5 Endings, zu denen du kommen kannst. Und meine fette Empfehlung für 30, 35 Euro, dieses Spiel einfach mal zu holen. Wirklich. Es steht für mich ganz klar in dieser Liste. Top 3 Spiele dieses Jahr für mich.
Geil. Das hattest du mir auch schon gesagt. Ich bin gespannt. Ich werde es mir, glaube ich, noch zum Ende des Jahres nochmal reinziehen. Mhm. Ich habe mittlerweile von vielen Orten gehört, dass man spielen soll. Auch Arbeitskollegen, die gesagt haben, ey, musst du reingehen. Ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf. Ich selbst habe es ja, wie gesagt, noch nicht gezockt, aber es klingt erstmal nice. Wobei ich persönlich jetzt mit sowas wie zum Beispiel The Boys oder wie hieß nochmal dieser Anime?
Invincible.
Konnte ich nicht so viel mit anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber dich wird das echt reizen. Die ganzen Synchronsprecher sind richtig berühmt. Jesse von Breaking Bad ist dabei. Da sind ein paar, wirklich Filmschauspieler aus Hollywood mit dabei. 1, 2 Streamer sind mit drin, wo es ganz witzig, aber nicht unbedingt nötig ist. Es ist aber, ich kann nur ständig sagen, es ist so gut gemacht. Top 3 Stories auf jeden Fall des ganzen Jahres für mich.
Krass. Wo es auf jeden Fall keine Streamer gibt, ist in Ghost of Yotei. Das ist die beste Überleitung, die ich jemals gemacht habe. Und also, du hast das Spiel ja auch durchgezockt. Wie hast du die Story so empfunden?
Ich muss sagen, ich fand die Aufmache der Story richtig gut. Die Story selbst war aber irgendwie so eine 0815-Story, muss ich sagen. Also das ist so etwas, genau mit sowas rechnet man irgendwie als Story. Es war aber nur sehr gut verpackt, muss ich sagen. Also es war trotzdem sehr interessant und man hat, ich sag mal, jeden Twist oder jeden Story-Anteil trotzdem genießen können. Aber es war ein Standardding, finde ich so.
Ja, ist eine klassische Revenge-Story so, ne?
Genau.
Aber die war schon wirklich genauso wie du sagst, würde ich es auch verpacken. Es ist gut verpackt. Es ist gut aufgearbeitet. Es ist eine Geschichte, die dich diese Welt gut spüren lässt und atmen lässt. Es gibt keine großen Twists, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
So ein paar Sachen, die sind dabei, wo man sagen kann, ja, habe ich vielleicht nicht mit gerechnet oder kann man machen. Aber das Schöne an der Geschichte ist, dass es dir wirklich diese Welt ganz nah gebracht hat. Das fand ich toll.
Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall auch besser gemacht als beim ersten Teil.
Ja, der erste war ein bisschen, der hat so ein bisschen sehr viel vor sich her gedümpelt, fand ich, ne?
Genau, genau.
Wie fandet ihr den Vergleich erster Teil zu zweiter Teil bei Death Stranding 2? Weil dieser Titel steht hier auch bei uns auf der Liste.
Mhm. Ja, Death Stranding 2, du hast endlich mal irgendwie ein bisschen was von der Story verstanden, muss ich irgendwie sagen.
Das ist zumindest gut. Ja,
im ersten war das so alles sehr interessant und viele Dinge sind passiert, aber du hast gar nichts gerafft. Im zweiten Teil passieren auch sehr viele Dinge und du raffst erst überhaupt nichts, bis du dann am Ende, was heißt am Ende, aber du bekommst laufend Informationen. Es wird ausgearbeitet, diese Welt. Verschiedene Dinge werden dir endlich mal erklärt und die Story ist schon geil. Sie ist typisch Kojima-like absolut abgefuckt und weird und Kojima verlangt von dir auch immer, dass du Dinge einfach schluckst. Dass du das, also er sagt dir etwas und du musst sagen, okay, es ist so. Nein, aber weißt du, was ich meine? So, es gibt keinen Spielraum für, ja, das ergibt aber irgendwie keinen Sinn oder warum ist etwas so?
Bei Kojima macht die Regeln der Physik neu.
Ja, zum Beispiel. Ne? Ich meine, wenn wir darüber nachdenken, wie er bei, was war das, Metal Gear 4, glaube ich, wo er erklären musste, warum diese, die knapp bekleidete Sniper-Lady, warum die knapp bekleidet ist, das ist irgendwie ein Buch, das du lesen musst, um zu verstehen, warum das so ist, aber er hat sich darüber Gedanken gemacht. Und bei solchen Sachen musst du es einfach erstmal schlucken. So, es ist, ja. Ich fand aber die Story sehr, 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 sehr interessant auf jeden Fall. Super gut aufgemacht und völlig weird.
Aber es ist halt, wie du sagst, es ist ein Kojima und bei Kojima im Kopf funktioniert es, dann muss es halt funktionieren. Und irgendwie funktioniert es ja auch, wenn man versteht, was in seinem Kopf abgeht.
Ja.
Ist nur schwer, dahin zu kommen. Aber ich finde, bei Death Stranding 2 hat er vielleicht versucht, wie kann man das am besten ausdrücken, nicht? Kojima Gedankengänge versucht auf Otto Normalverbraucher abzubilden, sodass jeder versteht, was in seinem Gehirn so los ist. Weil genau das Gefühl habe ich nämlich auch, was du gesagt hast, dass er bei Death Stranding 2 mehr Erklärungen an diesen ganzen weirden Sachen, die da passiert sind, eingebaut hat.
So ist es. Apropos weirde Sachen. Digimon Story Time Strangers.
Ja, was für eine Überleitung.
Für mich war Digimon immer ein bisschen weird, muss ich ehrlich zugeben.
Oha.
Ja. Ich habe von der Story relativ wenig mitbekommen, auch wenn Arthur es ein gutes Stück gestreamt hat. Du hast mitgemacht, Enrico. Wie fandest du es soweit? Ist halt schade, falls es euch auch nicht aufgefallen ist, Arthur ist heute leider nicht dabei. Das heißt, er wäre die Stimme, die jetzt für Digimon Story hauptsächlich die zur Story etwas sagen könnte, weil du hast es, glaube ich, auch nicht so weit mitbekommen, Enrico, oder?
Oh, von der Story habe ich es doch grob im Kopf. Das habe ich mitbekommen, weil ich bin ja ein großer Digimon-Fan generell und habe die ganzen World-Teile und ähnliches gespielt und da kann ich, denke ich, perfekt dran ansetzen. Es kamen ja in der letzten Zeit ein paar Digimon-Spiele raus, wie mit diesem Cyber Sleuth und so weiter, diese Hacker-Geschichten, wo du in einer anderen Welt bist. Und Digimon hatte schon immer das eine Problem gehabt. Du kämpfst am Ende immer gegen das ja fast selbe große, böse Digimon, das die Welt verschlingt. Oder die beiden Welten verschlingen möchte, Digi-Welt und normale Welt. Und es läuft immer auf dasselbe Spiel hinaus. Oder dasselbe Ending hinaus. Und hier hat das Spiel einfach komplett damit gebrochen. Du hast eine interessante Geschichte mit diesen Detektiven, die alle Ecken und Kanten haben. was die auch gemacht haben, ist die Demon, die NPCs, die du hast, extrem gut auszuarbeiten. Die haben auch so eine kleine Backstory, kann man fast sagen. Die triffst du ja nachher als 3D-Modelle dann wieder, kannst mit denen sprechen. Und die haben solche Charaktere, dass, ich meine, Vulcanomon heißt der, einfach Actionfiguren sammelt, ja, und du dann mit ihm darüber sprechen kannst. Ich meine, du kannst ihm sogar Items nachher geben oder du ein anderes Digimon findest als noch niedrige Digitationsstufe und ihn dann mitbegleitest nebenbei, du triffst ihn immer mal wieder und er digitiert mit und ist dann nachher ein Anführer von einer großen Truppe. Und die ganze Story ist einfach tiefer gestaltet, mehr RPG-mäßiger gestaltet und viel weniger weg von diesem standardmäßigen Digimon sammeln, eben kämpfen und dann bis zum Endboss kommen. Hoffentlich ist der Kampf noch interessant und schwer. Ja, also es hat einfach das gebracht, was die Digimon-Fans sich schon seit Digimon World 1, 2 und 3 schon immer gewünscht haben. Eine interessante, abwechslungsreiche, innovative Story, die weg ist von diesem 0815 Standard-Hacker-Getue da.
Ja, schön. Das klingt auf jeden Fall gut, weil die Welt ist ja auch prädestiniert dafür, ne? Genau so damit zu spielen und eine größere Geschichte aufzumachen.
Geniales Worldbuilding.
Schön, schön. Ja, das waren die Nominierten für die Best Story.
Richtig, hier sind ja auch richtig geile Spiele dabei und ich bin auch ziemlich gespannt, was unsere Community da an Best Story wählen wird, weil hier sind schon, ist keine einfache Entscheidung, muss ich sagen.
Nee, ich finde es auch immer eine der interessantesten Kategorien insgesamt.
Auf jeden Fall. Aber was wäre eine geile Story ohne was für die Ohren? Denn die nächste Kategorie, Best Music, haben wir folgende Titel. Wer hätte es gedacht? Clair Obscur Expedition 33. Dispatch. Hollow Knight Silk Song. Donkey Kong Bananaza. Bananaza. Schweres Ding. Donkey Kong Bananaza. Death Stranding 2 On the Beach. Und Ghost of Yotei. Sehr ähnliche Liste zu Best Story, aber eigentlich auch gar nicht überraschend, weil Story und Musik ist ja immer sehr stark im Einklang, ne?
Vollkommen richtig gesagt.
Wenn du es gut machst, dann ja.
Wenn du es gut machst, ja. Als allererster Titel natürlich Clair Obscur wieder da. Lorien Testard, der Komponist, der auf Soundcloud gefunden worden ist, von dem Studio von Sandfall und dann mit dahin gebracht worden ist, der noch nie vorher Videogame-Musik gemacht hat, sondern eher aus dem klassischen Bereich kommt, hat einfach abgeliefert. Und ihr kennt wahrscheinlich dieses Meme mit SpongeBob, wo die diese Superkräfte haben mit, soll ich mal auf den Berg rennen? Soll ich es nochmal machen? Genau das hat Lorien Testard wieder gemacht in Bezug auf, soll ich einen Banger produzieren? Soll ich es nochmal machen? Soll ich es nochmal machen? Soll ich es nochmal machen? Und das ist einfach so weit gegipfelt, dass seine Musik nachher in den Billboard Charts 100, also amerikanische Charts, im Classic-Bereich 10 Wochen lang auf Platz 1 war. Das muss man erstmal schaffen.
Ja, aber das ist auch die perfekte Untermalung für dieses Spiel. Er hat diesen leicht, also natürlich sehr, sehr starken französischen Stil mit sehr viel Streichinstrumenten. Sehr
melancholisch.
Sehr melancholisch, viele Vocals, gerade femininen angehaucht. Wobei du, sobald es dann irgendwann mal zu den großen Kämpfen kommt, hast du nochmal eine stärkere Untermalung mit männlichen Stimmen. Also wirklich, das Ding hat krass reingehauen. Ne? Gleichzeitig ist halt so weird auch ein bisschen in seiner Musik. Das hast du gerade in dem Bereich, wo es unter Wasser ist.
Mhm.
Hast du das gehört, dass das so ein bisschen das Gefühl dir gibt von, okay, ich nicht von dieser Welt. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen weird. Das hat nicht so hundertprozentig gepasst vom Stil, aber für die Art und Weise, wie man dort unterwegs ist, war es die perfekte Untermalung und alles andere einfach perfekt. Also wirklich jeder einzelne Track eine Granate.
Also Monoko mit dem Bellen am Anfang, weil Monoko ist ja auf den Hund gemünzt oder designt und am Anfang macht der Monoko-Soundtrack wow, 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 geil, richtig geil.
Das ist der Hammer.
Aber der Punkt, Dico, den du meintest, mit, dass er vorher noch keine Spielemusik gemacht hat, vielleicht ist das genau das Richtige, weil er sich nicht darauf konzentriert hat, wie muss ich Spielemusik machen, sondern wie mache ich die Musik zu dieser Story. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, was ihn einfach so, ja, so ein geiles Ding machen lassen hat.
Ich würde ihn so gerne mal fragen, ob die Tracks alle fürs Spiel entstanden sind oder er welche davon schon vorher produziert hat und nur umgemünzt hat. Das ist so eine Frage, die würde ich ihm richtig, richtig gerne mal stellen.
Alles ChatGPT gemacht.
Nee, weil in Bezug, dass es so viele Banger-Titel sind, ich mir kaum vorstellen kann, dass er die alle nacheinander so geschrieben hat. Das ist ja echt schon eine krasse Nummer.
Voll. Ich glaube, was bei ihm sehr, sehr gut funktioniert hat oder insgesamt bei der Zusammenarbeit, dass er sehr gut mitbekommen hat, was die Charaktere sind und was die Story ist, sodass er das sehr gut einweben konnte. Das ist immer sehr, sehr wichtig, gerade bei solchen großen größeren Adventures, JRPGs mit starken Charakteren, da ist das super wichtig. Aber was auch ein starker Charakter ist, ist Donkey Kong. Und bei Bonanza ist die Mucke einfach treibend und geil. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingehört habt, aber wenn du diese Mucke hörst, macht es einfach Bock, die ganze Map zu zerstören.
Das ist diese Donkey Kong Nintendo-Musik. Also du weißt genau, was du bekommst, wenn du in dieses Spiel reingehst. Die haben uns genau das gegeben, was wir haben wollten, um dieses Spiel genauso zu fühlen wie früher.
Ja, Mann. Das war auf jeden Fall richtig, richtig strong. Also irgendwie so eine gute Mischung aus High-Tempo, fast ein bisschen Techno-artig. Dann gibt es aber auch Vocals. Also es ist richtig weird, aber macht auch übel Bock und treibt einfach.
Das wird ein Titel sein, den ich mir auf jeden Fall hole, wenn die Switch 2 da ist. Leider gab es keine guten Black Friday-Angebote, meiner Meinung nach. Vielleicht kommt was zu Weihnachten, aber der Titel steht bei mir auf der Liste.
Nice.
Was bei mir auch auf der Liste stand, habt ihr gehört, Dispatch. Und Dispatch macht es ein bisschen anders. Das ist keine richtige Videospielmusik, sondern das ist filmische Musik. Also Musik, dass ein schöner Musiktitel, Gesangstitel genommen worden ist und in dieses Spiel eingebaut worden ist. Der Titel ist vorher nicht bekannt gewesen, meiner Meinung nach zumindest nicht. Ich habe davon nichts gehört. Aber es gab eine explizite Partyszene, sage ich mal, irgendwie in der 5., 6. Episode. Ich glaube, es war die 6., wo mich der Track einfach aus den Socken gehauen hat. Und ich muss euch leider sagen, wenn ihr euch Let's Plays, Gameplay-Videos anguckt, dann werdet ihr diesen Song nicht hören, weil er Copyright geschützt ist und es gibt eine Streamer-Funktion, die diesen Song ersetzt. Also müsst ihr das entweder spielen oder euch ergoogeln, den Song. Es hat mich aber wirklich sehr berührt mit der Szene, war es einfach die perfekte Musik und ich habe es geliebt. In diesem Moment habe ich es richtig, richtig gefühlt.
Was ich richtig gefühlt habe, war der Soundtrack zu Death Stranding 2. Und der hat es relativ ähnlich gemacht wie im ersten Teil, und zwar, dass du gar keine große musikalische Untermalung hast, während du unterwegs bist in der Welt, sondern es gibt immer so vereinzelte Situationen, wo du eine neue Herausforderung quasi bekommst, geh dahin, mach das und das, und dann kommst du über einen gewissen Landstrich. Und da spielt dann immer ein Track so ungefähr, der wird eingeblendet. Und die haben es überwiegend absolut in sich. Die geben dir so ein geiles Gefühl für die Situation, auch für die emotionale Position, in der du dich gerade befindest. Und das ganze Ding ist, wie auch bei dem Vorgänger von Ludwig Forssell gemacht, der jetzt in Zusammenarbeit mit Woodkid gearbeitet hat. Woodkid kennt ihr auch schon seit Ewigkeiten. Der hat damals schon zu Assassin's Creed 2 hatte er Musik gemacht. Also er hat sie nicht gemacht. Ich glaube, er wurde damals einfach nur genommen, weil er so eine Musik gemacht hat. Und seitdem ist er auch irgendwie mehr im Gaming-Musik-Business drinne. Und das sind richtig, richtig geile Tracks. Groß, pompös und geben dir exakt das richtige Gefühl, das du brauchst für die Situation. Richtig geil.
Genau das Richtige hat natürlich auch Team Cherry gemacht in Bezug auf Hollow Knight Silksong. Hollow Knight, die Musik damals, also vom ersten Teil, hat mich so extrem berührt. Das ist immer so eine Traurigkeit, die da mitfließt, weil es ja auch eine sehr trostlose Welt ist, alles so ein bisschen depressiv angehaucht ist. Nicht so schlimm wie bei Bloodborne, aber schon so ein bisschen melancholisch traurig. Und das haben die im zweiten Teil genauso gut gemacht. Ich würde sogar sagen, in manchen Passagen hat es mich noch ein bisschen mehr gepackt sogar. Und die Musik passt einfach extrem gut zu dieser Welt und gibt dir genau das Gefühl, was du brauchst, um das Spiel zu fühlen. Wir haben es ja gesagt, Story und auch Musik muss zusammenpassen. Und das hat Team Cherry hier einfach perfekt gemacht. Es ist genau das, was wir aus dem ersten Teil kennen, nur noch mal eine Schippe drauf.
Ja, es ist sehr viel auch so im Hintergrund, sehr viel mysteriöse Geschichten, Klänge, die dich irgendwie auch, ja, so Outer World, habe ich ja schon mal vorhin gesagt, fühlen lassen. Das passt natürlich in diese Welt, die du selbst erkundest, und alles ist ein bisschen, ja, anders, ein bisschen, du kennst das alles nicht, du bist irgendwie ein Käfer in irgendeinem Reich und sowas. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut.
Wie hast du es bei Ghost of Yotei empfunden?
Ghost of Yotei hatte keine Musik, wo ich sage, okay, krass, sondern viel eher, es hat sehr, sehr gut gepasst alles. Es war sehr natürlich asiatisch angehaucht und hat hier einfach genau das vermitteln können. Was ich geil fand bei Ghost of Yotei, hattest du die Möglichkeit, so einen Watanabe-Modus zu machen. Und da hattest du dann Hip-Hop-Tracks im Hintergrund, so Lo-Fi-Hip-Hop-Tracks wie damals bei Samurai Champloo zum Beispiel aus dem Anime. Und das war richtig geil. Das war richtig, richtig nice. Das hat Bock gemacht, dann durch die Gegend zu laufen und dann diese Hip-Hop-Beats zu hören.
Geil.
Das ist eine Mischung, die erstmal auf dem Papier sehr weird klingt, aber wer jetzt popkulturell in der Geschichte unterwegs ist und Anime-Liebhaber ist, weiß, dass das schon ganz, ganz klassisch ist quasi. Ne? Wir haben Afro-Samurai, wir haben Samurai Champloo, wir haben Naruto, wo es auch Hip-Hop-Tracks gibt. Also es ist so, man kennt das mittlerweile, es ist ein klassisches Ding und das funktioniert mega, ich feiere das.
Aber auch die normale Standardmusik von Ghost of Yotei. Wir haben hier ein Spiel mit extrem viel cineastischen Szenen. Ne? Also auch alleine, wenn man schon mit dem Pferdchen da durch die Wiesen reitet und diese Blumen da im Wind wehen und so, das sieht immer richtig geil aus. Und die Musik passt einfach. Das Setting, die Musik, die Story, das passt alles zusammen und ist einfach eine Harmonie. Und das hat mich so geil mitfühlen lassen bei der Musik.
Ein wichtiger zusätzlicher Part natürlich neben Story und Musik ist der Artstyle. Artstyle, damit meinen wir jetzt nicht, dass die Grafik am schärfsten ist oder am besten ist, so wie die AAA-Titel das oft machen, sondern nein, dass der Stil uns berührt hat, gut zum Spiel passt und alles einfach schön untermauert. Und Hase, sag uns mal bitte, welche Titel bei uns in der Kategorie Best Artstyle drinstehen.
Genau, hier haben wir wieder 6 Titel und noch gar nicht vorgekommen, der erste Titel, Clair Obscur Expedition 33. Der zweite Titel, Dispatch. Death Stranding 2, On the Beach. Hades 2, Ghost of Yotei und South of Midnight. Mit Clair Obscur, ich glaube, das ist mit eines der besten Beispiele, dass man nicht die krasseste Qualität an Grafik haben muss, die krassesten 4K-Sachen und die heftigste HD-Grafik, sondern auch mit sag ich mal, lower quality ein richtig, richtig, richtig schönes Ding machen kann. Die Umgebung, die die eingebaut haben, das Design der Charaktere, der Gegner, die man da hatte, unfassbar geil.
Ich stimme vollkommen zu. Wenn ich jetzt sagen würde, welches Spiel hat die beste Grafik dieses Jahr gehabt, würde ich über Clair Obscur gar nicht sprechen. Ich habe es ja in den Streams schon ein paar Mal gesagt, die wir gehabt haben zu den Awards. Die Grafik ist teilweise auch ein bisschen pixelig oder man hat Artefakte oder man sieht, dass irgendwie Haare, Körperteile und sonst irgendwas verschwimmen, in irgendwelche anderen Teile reingehen. Trotzdem ist der Style, das dieses Spiel hat, extrem gut. Das hat komplett was Neues gemacht, eine neue Welt kreiert, dieses Düstere, dieses Schwarz und Weiß, das Clair Obscur, einfach so gut untermauert und es macht es einfach schlüssig. Ich würde nicht sagen, es ist das best aussehendste Spiel von der Technik her, aber es ist ein Spiel mit einem extrem schönen Charme.
Ja, und genauso ist es zum Beispiel bei South of Midnight, welcher ja auch einen relativ cartoonigen Style hat, auch dicke Outlines, also schwarze Linien an den Charakteren und Items, fast ein bisschen so wie Borderlands, aber dann in Verknüpfung auch mit leicht reduzierten FPS, sodass das so ein bisschen aussieht, also ein bisschen cineastischer aussieht, auch einen sehr, sehr coolen Style gehabt und auch eine etwas crazigere Welt gemacht, ne? So irgendwie Südstaaten mit Fantasy hatte man auch so noch nicht.
Ja, das stimmt. Es ist sehr interessant, was das Spiel wirklich auf die Beine gestellt hat. Es war einfach anders. Es ist anders, es sticht heraus und das ist richtig, richtig schön. Was ich auch richtig schön empfunden habe, ist natürlich, weil es ja eine Serie werden sollte, Dispatch, deswegen steht es ja auch hier nochmal drin. Beim Thema Videospielen muss man das natürlich ein bisschen in Klammern setzen. Das ist eigentlich eine durchanimierte Serie. Und dementsprechend sieht sie auch gut aus. Wenn ihr auf Amazon Prime euch die Serien anguckt, ob es jetzt zu Vox Machina ist oder Invincible oder was auch immer, Mighty Nein, es sieht genau so aus. Es ist eine Serie, die gut aussieht. Ob das aber jetzt für euch als Videospiel gewertet wird, ja oder nein, müsst ihr hier tatsächlich selber entscheiden.
Aber gerade da bei solchen Storytelling-Games oder wie du sagst jetzt, eine Serie, die man spielen kann, ist ja viel vordefiniert. Ne? Du brauchst da nicht viel Leistung darin, die Sachen zu animieren. Und sowas finde ich dann auch eigentlich ziemlich cool, gerade wenn du mal, wenn du so ein Game hast, dass du da eigentlich richtig was rausholen kannst, ne? Und man richtig, richtig schönes Spiel auch machen kannst, wo du nicht viel Animation drin hast. Aber was, welches Game auch geschafft hat, was richtig schön zu machen, ist Ghost of Yotei. Das hatte ich gerade schon angesprochen. Diese cineastischen Bilder, die man da hat, wenn man durch diese Wiesen reitet, wenn man dort oben auf dem Berg steht und einfach diese Landschaft sieht, wie sie dieses alte Japan einfach mit all der Schönheit in dieses Spiel gebracht haben. Und hier war es doch wichtig, dass du Qualität hast, dass du wirklich eine schöne Grafik hast, weil das haben die wunderschön hingekriegt.
Ich finde, du kannst Death Stranding fast im selben Satz nennen, also Death Stranding 2. Die haben nämlich ähnlichen Wert draufgelegt, auch die Welt hier gut zu gestalten, das grafische Know-how wirklich rauszuholen. Beide Spiele möchten ja extrem gut aussehen, Richtung AAA. Und ich würde es tatsächlich in einem Satz nennen, wie ich gerade gesagt habe.
Ja, definitiv. Und Death Stranding hat ja nochmal diesen Meeresbewohner-Style, sodass du große Wale hast, die irgendwo in der Luft schwimmen und keine Ahnung was. Also auch sehr, sehr, sehr nice aufgearbeitet. Auch nichts, was man so in der Art noch nie irgendwo gesehen hätte. Aber in Verbindung, wie gesagt, mit Kojima und Weirder Story ergibt das alles so eine schöne Welt und ein tolles Design. Das funktioniert einfach. Anknüpfend dazu Hades 2 hat ja auch den Vorgänger als Referenz gehabt und nochmal eine ordentliche Schippe draufgehauen. Ne? Animationstechnisch, wie die Bewegung aussehen der ganzen Charaktere und Monster, ist wirklich krass.
Ich finde die Farben so genial, wenn du Attacken hast oder mal so eine, ich sag mal, so eine Dunstwolke kommt oder ein Feuerangriff oder was auch immer, sind die teilweise sehr grell bunt. Aber es sieht aus wie ein geiler Comic-Style. Das haben die so mit Schattierungen der Hintergründe, weil die Welt ist ja an sich ein bisschen düsterer, dunkler. Aber diese bunten Effekte stechen da einfach so heraus. Und ich finde diesen Stil so interessant. Es ist so eigenständig. Man sieht sowas recht selten, diese Farbkontraste.
Und auch die Charakterdesigns sind mega cool gemacht. Du hast dann, du erkennst einfach an dem Charakter, welcher Gott es dargestellt werden soll, einfach weil es vom Stil her passt. Und das finde ich richtig cool.
Stimme ich dir vollkommen zu. Die Götter sind so gut gestaltet.
Alles durch und durch richtig gut designte Games. Also für mich persönlich ist es echt schwierig zu entscheiden, welches dort ganz oben stehen wird, weil die alle ihre eigene Sache mit reinbringen und auf einem hohen Niveau arbeiten.
Und jedes von diesen Games hat seinen eigenen Charme.
Und das Interessante dabei ist natürlich unsere nächste Kategorie, weil wir dort wieder einige von diesen Titeln sehen, aber unter einem bestimmten Bereich. Hase, welche ist das denn?
Genau, die nächste Kategorie ist nämlich Best Indie Game. Und da haben wir folgende fünf Games. Claire Obscure Expedition 33. Das kann ich eigentlich Tonaufnahmen machen und einfach immer wieder abspielen. Dispatch, genauso bis jetzt jedes Mal dabei gewesen. Hollow Knight Silksong. Hades 2 und Blueprints.
Was ich da schon mal direkt anmerken muss, was so krass ist, du hast normalerweise nicht das Best Indie Game so krass vertreten ist in anderen Kategorien. Ja. Das ist in diesem Jahr absolut crazy, wirklich. Weil das sind meistens immer so Spiele gewesen, die waren halt ein bisschen kleiner und ein bisschen schöner, hatten eine coole Idee. Mittlerweile sind wir bei den Indie-Games bei einer Qualität, die ist unglaublich krass. Das ist wirklich...
Ist das ein Problem? Also ich habe mir nämlich in der Vorbereitung auch die Frage gestellt, die Indie-Spiele waren ja meistens kleine Spiele, die wir nennen wollten, die wir hervorheben wollten. Und das sind solche Banger geworden, weil die AAA-Titel einfach aktuell in den letzten Jahren in die Röhre schauen, dass vielleicht trotzdem in dieser Kategorie noch was untergeht. Sollten wir vielleicht noch eine aufmachen, Indie-Indie?
Indie-Indie, ja, irgendwie so, ja, es ist schwierig mittlerweile, ne? Also was sind die forgotten Indies oder Small Indies?
Unter diesem Budget.
Aber da sieht man ja, das ist ja das, was wir auch in all unseren Folgen immer wieder anpredigen. Die Indie-Games sind einfach nicht mehr das, was bei Indie-Games waren, sondern die Qualität und die Liebe, die da reingesteckt wird, wird immer mehr und mehr, und auch die Community gibt dort immer mehr Liebe zurück. Denn Indie sind die, die gewinnen die.
Absolut.
Wir haben ja auch über alle Titel mehr oder weniger gesprochen und begründet, warum die hier stehen. Deswegen würde es sich ein bisschen doppeln. Außer einem Titel, Blueprints. Und ich frage mich jetzt, wieso steht dieses Spiel da drin?
Findest du, das ist kein gutes Indie-Game gewesen?
Meine Meinung dazu kennt ihr.
Ich glaube,
es war okay.
Der Titel hat es auf jeden Fall verdient, hier zu stehen, weil die Idee, die dieses Game gebracht hat, ist auf jeden Fall stark. Man kann selbst für sich entscheiden, ob man jetzt die Story interessant findet oder den Gameplay-Loop oder ob das für einen funktioniert. Aber ich glaube, das ist ein Titel, der wirklich einen interessanten Ansatz genommen hat.
John, ich glaube, ich muss deinen Kontoauszug sehen, weil ich dachte bis zum Anfang der Folge, wir sind noch nicht gekauft. Aber es hört sich gerade so an, dass wir doch gekauft sind, nur über meinen Kopf hinweg.
Du kannst gerne unsere Geschäftskonten mal angucken. Mein Privatkonto ist natürlich privat.
Ja, da willst du abgrenzen auf einmal, ja?
Was Johnny alles für 2,99 macht.
Es gab in diesem Jahr auch verschiedene Indie-Titel, die wirklich stark waren. Ne? Absolum zum Beispiel, wir haben Peak, wir haben Ball X Pit. Da sind starke Dinge. Wie hieß nochmal dieses, das ging letztens übel durch die Decke, was auf Twitch übel abging.
Megabonk?
Megabonk, dankeschön. Da sind krasse Titel dabei, auf jeden Fall. Ist immer ein bisschen schwierig zu gucken, welches Indie-Game gehört jetzt in welche oder sollte jetzt hier stehen.
Na gut, weil wir zu viert sind, lasse ich das mal durchgehen.
Aber ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten Kategorie, weil das ist eine Kategorie, da haben wir kein einziges Spiel von denen vorher, denn die Kategorie lautet Best Multiplayer. Und in der Kategorie haben wir folgende 6 Spiele. Ark Raiders, Monster Hunter Wilds, Battlefield 6, Elden Ring Nightreign, Peak und Split Fiction.
Ja, eine Kategorie, die alles mal so ein bisschen aufmischt, ein paar neue Titel. Ark Raiders, Johnny, du hast ja viel mit Arthur gespielt, auch mit Alex, auch on-stream. Ein Titel, ja, der doch ordentlich Wellen geschlagen hat. Ich habe einige große Streamer gehört, wie Shroud, die sagen, wir müssen die Game Awards unterbinden so ein bisschen. Wir müssen gegen Clairobscur und für Ark Raiders tippen, für Best Game of the Year und so weiter. Echt krass. Das Spiel macht aber viel gut. Ich habe oft gehört, es ist der beste Extraction-Shooter, der jemals entstanden ist.
Schwierig zu sagen. Es ist ein übelst geiles Game. Ich feiere es hart. Es hätte auch verdient, meiner Meinung nach, Game of the Year zu werden. Es gibt auch andere gute Extraction-Shooter, welche auch in eine andere Richtung gehen. Das heißt, wir haben schon mal drüber geredet, Ark Raiders ist nicht der Tarkov-Killer. Dafür geht es einfach in eine andere Richtung. Aber ja, was wir auch gezockt haben, und das ist schon ein bisschen her, weswegen der Titel fast ein bisschen vergessen ist, Monster Hunter Wilds. Ne?
Ja.
Enrico, du Monster Hunter-Fan, der die Fahne hochhebt für diese ganze Reihe.
Meiner Meinung nach das beste Monster Hunter. Es ist ein bisschen mehr hinten weggefallen, kann man fast sagen, weil meiner Meinung nach gibt es ein Problem. Meine Hot Topic, das Spiel wäre um einiges besser, wenn diese Psykri, also diese Reittiermechanik, nicht da drin gewesen wäre. Weil man die Welt nicht so kennengelernt hat wie in World damals. Da konnte ich jeden Stein aus dem Kopf, ich wusste, wo welche Items liegen. Und du bist hier mit dem Psykri einfach so viel und schnell unterwegs, dass die Welt zweitrangig geworden ist. Und die Welt ist immer das gewesen, was Monster Hunter ausgemacht hat. Die Welt, die Biotope und so weiter. Und die waren einfach egal. Die Monster waren interessant. Das Spielsystem ist geil geworden. Technischer Stand, übelst gut. Kampfsystem, übelst gut gemacht. Zusammenspielen, mega geil. Wir haben es ja zusammen an einem Tag durchgespielt. Das war der schönste Tag oder zweitschönste Tag meines Lebens. Und drittschönste Tag, ich korrigiere mich nochmal. Drittschönste Tag meines Lebens nach so langer
vielleicht
Zeit.
Musst du nochmal überlegen, dass du vielleicht noch einen weiteren Tag nach hinten rutschst und denkst, bevor du irgendwie einen Fehler machst.
Es war unter den Top 10 besten Tagen meines Lebens.
Okay, gut.
weil es einfach so ein schönes Erlebnis war, wie wir das zusammengespielt haben. Aber danach, nach und nach hat man echt gemerkt, dass da was fehlt und dass die Welten zweitrangig geworden sind. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Trotzdem ein sehr gutes Spiel, was zu Recht hier oben steht.
Mhm. Wo mir persönlich ein bisschen was gefehlt hat, das ist bei Split Fiction. Das Game hat auf jeden Fall gut abgeräumt in diesem Jahr, deswegen steht es auch zu Recht hier. Ich persönlich habe es leider nicht zu Ende gebracht, weil mir so ein paar Sachen dort sauer aufgestoßen sind, wie zum Beispiel, wenn du so schnellere Passagen hast, wo du einfach nur reagieren musst, links, rechts laufen oder keine Ahnung, schnell was drücken, fand ich es immer schwierig, wie es dir telegraphed wurde. Also, dass du nicht unbedingt wusstest, was du gerade machen solltest. Das war immer ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, habe ich es persönlich nicht durchgezockt. Aber Split Fiction hat in diesem Jahr wirklich einiges abgeräumt, hat viele Leute begeistert. Und das zu Recht, weil es endlich mal wieder ein geiler Couch-Koop-Titel ist, der gut, gut spielbar ist. Ne?
In derselben Kategorie kannst du auch Peak nennen. Ein Twitch-Hit geworden, womit keiner gerechnet hat. Es gibt ja auf Twitch diese kleinen Hypes immer mal wieder von so trashigen Games, die man zusammenspielen kann. Among Us ist ja richtig groß geworden, hatte auch nicht ein großes Budget. Und Peak geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, dass man in einer Vierertruppe, meine ich, ist das Maximum, ja, eine Panne hat mit dem Auto und dann versuchen muss, durch so einen Berg durchzukommen oder über einen Berg hinwegzukommen. Und das dann mit dieser ganz normalen Multiplayer-Mechanik, die man halt in diesen Twitch-Games kennt. Und das Spiel hat es so gut gemacht. Das ist so gut bei den Communities angekommen. Und die haben ja auch bei anderen Awards einiges abgeräumt, was ich vollkommen verstehen kann. Ich habe so gerne zugeguckt, wie andere das zocken.
Ein anderes Game, was wir hier auch auf der Liste haben, ist Battlefield 6. Wir haben ständig diesen Kampf Battlefield gegen Call of Duty. Und dieses Mal hat Battlefield gewonnen. Aus ganz bestimmten Gründen auch. Also Battlefield 6 ist ein ziemlich gehyptes Game, auch viele Leute, die das auch zocken. Call of Duty eher in den Hintergrund geraten dadurch. Ja, und ich denke, gerade auch bei der Menge an Leuten, die das zocken und was für eine gute Bewertung das Spiel hat, auch hier verdient auf dieser Liste.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Das Spiel hat ein paar Höhen und auch jetzt vor kurzem ein paar Tiefen gehabt. Nichtsdestotrotz ist es ein geniales Spiel, das in dieser Nische, wie man es vielleicht nennen möchte, extrem gut reinpasst und die Speerspitze ist dieses Jahr. Call of Duty, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, stinkt da hinten extrem ab. Battlefield ist der Shooter diesen Jahres.
Das ist richtig, wenn es um klassische Deathmatches geht, ne?
Ja.
Eine weitere Nische, die dieses Jahr bedient wurde, ist Elden Ring Nightreign, und zwar die ganze Souls-Reihe, sage ich mal, die Nische. Und Nightreign ist ein Standalone-DLC, nenne ich es mal, das ein neues Spielprinzip in diese Souls-Reihe gebracht hat, und zwar so eine Art, ja nicht Battle Royale, aber dass du in einer schwindenden Welt dich langsam hochleveln musst, bis du andere Gegner und Bosse besiegen kannst. Und das irgendwie in zwei Nächten, also zwei Runden, und dann gegen den großen Boss antreten muss. Das Ganze im Multiplayer. Und das hat einfach mal wirklich ordentlichen Wind in diese Reihe gebracht und hat viele, viele Leute richtig geil abgeholt. Ne? So, dass am Anfang gesagt wurde, hey, Nightreign kommt raus, ist fertig. Seid froh, habt's oder habt's nicht. Und als es rausgekommen ist, war der Anklang so groß, dass jetzt immer noch Erweiterung dafür rauskommen, Bosse und Modis und keine Ahnung was, weil sie gesagt haben, ey, wir können das nicht einfach links liegen lassen, das funktioniert nicht, die Leute feiern es zu hart.
Das war ja wie so ein Studentenprojekt geplant, kann man fast sagen. Und dass dann, wie du sagst, dieser Hype da so gekommen ist, dass sie noch mehr rausgeholt haben, ist einfach die beste Belohnung, die solche jungen Spielentwickler, die dann ja dran gearbeitet haben, bekommen können. Also es claps auf jeden Fall richtig gut.
Total. Hase, warum ist damals dein Studentenprojekt eigentlich nicht in irgendeiner nominierten Liste aufgetaucht?
Das war zu gut für alles und die wollten halt den anderen Games auch noch eine Chance lassen, aber ja. Ist einfach so. Aber da würde ich sagen, vielleicht gibt es ja auch mal ein Remake von meinem damaligen Studentenprojekt, denn wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie und das ist Best Remake Remaster. Und da haben wir folgende Games. Metal Gear Solid Delta, Final Fantasy Tactics, The Elder Scrolls Oblivion, Super Mario Galaxy 1 und 2 und Donkey Kong Country Returns.
Hase, wie hast du Metal Gear empfunden? Du hast das Remake ja gespielt.
Ja, ich wollte genau darauf gerade eingehen. Es kann nämlich auch keine Folge ohne irgendwie was mit Metal Gear geben. ich finde, Metal Gear war, das Remake ist schon ganz, ganz gut gemacht. Es ist aber auch genau das, was man erwartet hat. Es ist einfach das gleiche Spiel, nur qualitativ und physiksmäßig ein bisschen angepasst. Ne? Also was ist ein bisschen also schön gemacht, die Physics und die Steuerung verbessert. Aber es ist sonst 1:1 das gleiche Game. Was mich natürlich so dieses Remake lieben lässt, ist einfach Metal Gear 3, eines der besten Spiele, die jemals produziert wurden, wurde nochmal neu aufgelegt und ich konnte es in der heutigen Zeit mit der heutigen Qualität einfach neu erleben. Und das ist das, was mein Herz da einfach so erwärmt hat.
Keine Folge ohne Metal Gear, das heißt keine Folge ohne Final Fantasy natürlich auch. Und mit Tactics Evolution Chronicles haben wir eine Neuauflegung bekommen des alten Game Boy Advance Spiels, beziehungsweise falsch, des alten PlayStation 1 Spiels, so ist es nämlich. Und da muss ich sagen, natürlich ist es das Game wie damals 1:1, aber durch die Quality of Life Changes so viel geiler, so viel stärker, so viel flüssiger geht es von der Hand, die ganzen Aktionen auszuführen, zu wissen, was ist die richtige Aktion. Du siehst alle Sachen relativ schnell auf einen Blick und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Es hat Tactics einfach wieder in die Moderne gebracht und das ist das Schöne. Ich liebe ja Strategiespiele, das ist ja genau meine Nische. Ich habe diverse dieser Titel in den letzten Jahren gespielt und ich finde auch, es steht zu Recht da. Es ist ein gutes Spiel.
Definitiv. Was auch ein gutes Spiel ist, ist Donkey Kong Country. Und mit Returns HD bekommen wir die Möglichkeit, dort wieder einzutauchen. Auch dort, selbes Spiel, keine Frage, das ist die Kategorie hier. Aber in geiler Qualität, in guten, ja, guten Grafiken, Soundtrack überarbeitet. Und das Spielprinzip war damals schon das Beste so ungefähr, wenn man auf diese Jump'n'Run-Games gestanden hat.
Ist ja eins der besten Nintendo-Spiele überhaupt, so wie es angekommen ist.
Definitiv und deswegen auch verdient hier nochmal den Platz bekommen in diesem Jahr.
Ja, Mann. Was ebenfalls hier steht und unter derselben Thematik wie Donkey Kong ist Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2. Das wurde als Bundle remastered nochmal released. Man kann es fast eine Portierung nennen. Da wurde nochmal ein bisschen geschraubt, auch an der Technik. Auch zwei der besten Nintendo-Spiele, die jemals rausgekommen sind und stehen zurecht hier. Wo der Hype extrem groß war, ist, als plötzlich The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered angekündigt worden ist, das wirklich einen großen Hype kreiert hat. Ist es nicht das ist doch neben Clair Obscur released, glaube ich sogar, oder?
Ja, ziemlich nah beieinander. Ich glaube, Oblivion kam ein bisschen früher, wenn ich mich nicht vertue.
1-2 Tage meine ich auch.
Ja, genau.
Was man hier leider gemerkt hat, ist, dass der Hype schnell abgeflacht ist, weil einfach Clair Obscur so groß geworden ist. Aber das Spiel ist auch hier in die Moderne gebracht worden. Extrem gut. Eine riesige, schöne Welt. Geile Quality of Life Changes wieder mit dabei. Und man bekommt einfach das, was man sich erwartet in der Moderne.
Also ich glaube, wenn Leute Skyrim zum Beispiel geil fanden, aber Oblivion noch nicht kennen, gibt es eigentlich keine bessere Sache, als dort reinzusteigen und das jetzt in dieser Neuauflage, weil das wirklich, wirklich geil ist. Und wenn ihr giert nach etwas, was wie Skyrim ist, ab geht's in Oblivion rein, so einfach.
Ja. Ja, und somit kommen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie. Denn wir müssen ja auch noch entscheiden, welches Game hat einfach das Gesamtpaket, hat am meisten richtig gemacht und ist damit das Game of the Year. Und da sind bei uns nominiert, wer hätte es gedacht, Clair Obscur Expedition 33, Dispatch, Death Stranding 2 On the Beach, Hades 2, Hollow Knight Silksong und Ark Riders.
Ja, die Speerspitze der Titel, die wir genannt haben. Über jedes der Spiele haben wir gesprochen, warum die so gut sind, warum die hier stehen. Und jetzt muss ich einfach herausstellen, welches Spiel, wie Hase gesagt hat, hat das Gesamtpaket. Gott sei Dank ist Blue Prince nicht da, sonst würde ich tatsächlich bei Johnny vorbeifahren.
Ich glaube, ich dieses Crash-Out haben.
Ja, Mann.
Aber wir haben ja über so viele Einzelheiten im Game gerade gesprochen, durch die einzelnen Kategorien, ne? Und die Games, die wir hier sehen, also viele von denen sieht man ja auch in fast allen Kategorien oder sind auch in mehreren Kategorien. Da sieht man einfach, dass diese Games viel richtig gemacht haben und auch deswegen verdient in dieser Liste stehen. Und diese Games auch in diesem Jahr bei vielen Leuten, bei der Community, bei vielen Gamern einfach im Kopf geblieben sind und auch noch eine lange Zeit bleiben werden.
Ja. Absolut. Hier geht es natürlich nicht darum, welche Titel die meisten Awards jetzt in diesem Jahr bei uns kriegt, sondern welches Spiel hat das Gesamtpaket? Welches Spiel sticht heraus?
Ja, und das natürlich für euch, die Community, ne? Man kann sagen, für uns, wir haben natürlich die Vorauswahl getroffen, deswegen ist so ein Game wie Ghosts of Yotei zum Beispiel als GOTY nicht mit drinne. Weil, und das habt ihr vielleicht in dem Gespräch schon gemerkt, wir haben immer wieder gesagt, ja, Ghost of Tsushima ist in den einzelnen Kategorien auch drinne, weil es irgendwie nicht schlecht ist und das irgendwie ganz gut macht. Aber es fehlt immer so dieses hauchdünne kleine Stückchen, das es dazu bringt, dieses Gesamtpaket überhaupt erst zu haben, um bei Game of the Year überhaupt dabei sein zu dürfen, unserer Meinung nach, muss man
ja sagen. Die Kirsche, die Kirsche auf der Torte.
Genau. Und deswegen, ich bin super, super gespannt, welches Game es effektiv wird. Die Abstimmung liegt natürlich bei euch. Wir haben natürlich auch eine Stimme, keine Frage. Das nehmen wir uns raus, das Recht.
Wir fälschen ein bisschen.
Ich hoffe nicht, wir können es ja gar nicht. Und zwar, weil ihr im Discord abstimmt, meine lieben Freunde. Richtig. Ab heute dürft ihr auf unserem hauseigenen Discord-Server einmal draufgehen, euch einmal dort sesshaft werden, euch ein Plätzchen nehmen in der geselligen Runde, die wir mittlerweile dort sind. Und dort einmal mit abstimmen. Das wäre super cool. Sodass wir am Ende nach 2 Wochen, Enrico hat es vorhin gesagt, der 17.12., da endet die Abstimmung, dann einmal sehen, was ist denn jetzt effektiv hier passiert in diesem Jahr, was ist für euch, für uns als Gesamtpaket Vierlist passiert in der Spielewelt und welche Spiele haben gewonnen in den einzelnen Kategorien. Ich bin auf jeden Fall super gespannt.
Wir verlinken alles auf allen Plattformen, wo wir einfach nur Informationen rausgeben können, egal ob Twitch, YouTube, Instagram, hier im Podcast habt ihr es jetzt gehört und so weiter. Die Links zum Discord werden überall gepostet, auch mehrfach gepostet, damit ihr es gar nicht übersehen könnt.
Genau, und wichtig für mich noch, wieso ist bei Game of the Year eigentlich kein Butts and Nuts?
Kam nicht dieses Jahr, Hase.
Ach, sowas, deswegen, Entschuldigung. Voll verballert. So oft drüber gesprochen dieses Jahr. Ich dachte, das wird dieses Jahr rausgekommen.
Jede Folge.
Stark. Ja, wir sind gespannt, wie ihr wählt und was für euch die einzelnen Games in den Kategorien sind und auch das Game of the Year. Ich freue mich richtig drauf, da auch reinzuschauen, was ihr gewählt habt und auch, was wir natürlich gewählt haben, das dann auch nochmal mit euch mitzugeben. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende unserer Folge heute. Ja, vielen Dank wieder mal, dass ihr reingehört habt bei unserer Vierlist Awards Nominee-Folge. Wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, damit wir nächstes Jahr wieder auf die Gamescom können, weil das Jahr ist bald vorbei, wir müssen mal wieder die Spardose leeren, damit wir Tickets für die Gamescom kaufen können, könnt ihr auf Steady abonnieren und damit mit einem kleinen Obelisken, dem Peiniger, uns unterstützen, dass wir dieses Hobby auch weitermachen können und euch weiter mit unserer schönen Stimme beglücken können. Zusätzlich findet ihr uns momentan auch überall, nicht nur auf Spotify, wo ihr gerade hört oder auf Apple Music oder sonst auf allen Podcast-Plattformen, sondern auch auf YouTube, auf Twitch, wir streamen regelmäßig. Schaut überall rein, hört überall rein. Wir freuen uns über jeden Zuschauer, Zuhörer und natürlich gerne weiterempfehlen, denn jeder zusätzliche Zuhörer, Zuschauer macht uns glücklich und ihr macht auch den glücklich. Und damit würde ich sagen, danke Jungs, dass wir diese Folge wieder mal aufnehmen konnten.
Danke.
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende. Und ich bin gespannt, was wir hieraus bei den Game Awards Vierlist kreieren.
Ich freue mich jetzt so noch mehr auf Weihnachten als vorher.
Es wird ein super geiles Geschenk. Vielen Dank, Jungs.
Wir sehen uns.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.